Pazifismus.
Das antimilitaristische Magazin der Medieninitiative Radio Quer.
Von der Wiesbadener und der Mainzer Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen und von der Friedensinitiative Mainz. Hallo bei Pazifismus im Dezember, wie immer am ersten und zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr. Heute mit einem Interview mit einem in Deutschland lebenden türkischen Kriegsdienstverweigerer und Friedensaktivisten. Zeynettin R. hat gerade eine schmerzliche Lücke gefüllt. Er ist der neue bundesweit zuständige Berater für Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei. Unsere Kollegen vom Marburger pazifistischen Radiomagazin Kalaschnikow sprachen mit ihm. Friederike und Anton betrachten unter anderem noch einmal rückblickend die diversen Einflussmöglichkeiten auf die Wahl, nein, nicht in der Ukraine, sondern des US-Präsidenten. Zum Ende der Sendung wieder einige aktuelle Termine. Aber jetzt zuerst einmal dies hier, ebenfalls eine Übernahme von Kalaschnikow. Am 15. und 16. Oktober fand in der Marburger Universität eine Tagung zum Thema Banal Militarism statt, also etwa alltäglicher Militarismus. Veranstaltet wurde die Tagung vom Zentrum für Konfliktforschung an der Philipps-Universität Marburg und dem Bund demokratischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Finanziell unterstützt wurde sie noch von einer Reihe anderer Gruppen. Christian Axnick von der DFGVK Marburg war dort.
Einige Soziologen, Soziologen und Medienwissenschaftler, die diese Konferenz organisiert haben, waren davon ausgegangen, dass der Begriff des Militarismus in der neueren Entwicklung vielleicht auch mit einem neuen Inhalt zu füllen wäre. Wenn man normalerweise Militarismus sagt, assoziiert man dabei vielleicht eine Pickelhaube und den Stechschritt, den klassischen deutschen und auch japanischen Militarismus. Aber es braucht eigentlich wenig mehr als offene Augen und Ohren, um festzustellen, dass diese Art von Militarismus in den gegenwärtigen kriegerischen Auseinandersetzungen und auch in den Gesellschaften, die sie führen, eigentlich ausgespielt hat. Dieser Militarismus ist zumindest in der Bundesrepublik Deutschland so gut wie nicht mehr anzutreffen, jedenfalls nicht mehr im Mainstream der Gesellschaft anzutreffen. Stattdessen machten die Wissenschaftler dort etwas anderes fest, eine Banalisierung des Militärischen, einen alltäglichen Militarismus, der auch dazu beiträgt, eine nun kriegerische Grundhaltung vielleicht in die Gesellschaft hineinzutragen, wenn man eben diese kriegerische Grundhaltung nicht mit diesem zackigen Militarismus verwechselt, sondern eben mit der Bereitschaft und Konflikte militärisch zu lösen und mit der Akzeptanz, das hinzunehmen, wenn der Staat die Mittel dafür bereitstellt und auch einsetzt. Wie nun dieser banale, dieser alltägliche, dieser neue Militarismus funktioniert, wie dieser Begriff zu füllen wäre, das sollte gewissermaßen die grundlegende Frage dieser Konferenz sein. Um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nennen, in einem Vortrag in einer Arbeitsgruppe ging es um die soziologische Untersuchung einer Gruppe von Studenten der Technischen Hochschule Hannover in den 20er Jahren, unter Berücksichtigung des Studentenverbindungslebens in der Weimarer Republik und eben dem Militarismus, der diese Männergruppe damals noch, man könnte sagen, unverfälscht auszeichnete. Das war nun insofern nicht unbedingt sehr viel Neues für jemanden, der sich auch nur ein wenig mit der Weimarer Republik und mit den Auseinandersetzungen zwischen Militarismus und antimilitaristischen Gruppen, die damals stattgefunden haben, auseinandergesetzt hat. Interessant fand ich, wurde es dann, als die Referentin darauf abhob, dass ja genau diese Form des klassischen Militarismus, des zackigen preußischen Militarismus, der in diesen Studentenverbindungen gerade in der Weimarer Republik gepflegt wurde, dass der eigentlich für ihre wissenschaftliche Zielgruppe, die sie dort untersucht hat, eigentlich banal war, gewissermaßen alltäglich. Sie also versucht hat, diesen Militarismus dann eben unter den Begriff des banalen alltäglichen Militarismus zu fassen. was ja der Ausgangsfrage dieser Konferenz dann doch einigermaßen widersprochen hat, in der es eben darum ging, diesen Begriff mit einem Inhalt zu füllen, der ihn von diesem klassischen Militarismus abhebt. Als dann in dieser Arbeitsgruppe eben das Beispiel erwähnt wurde, das man vielleicht noch am ehesten für den neuen alltäglichen Militarismus heranziehen könnte, nämlich gerade eben die Big Band der Bundeswehr, die durch die Städte tourt, Gratiskonzerte gibt und dort eben nicht Marschrhythmen und Soldatenlieder erklingen lässt, sondern Jazz, Swing, all den Kram und dabei auch noch eine afrikanische Sängerin als Frontfrau auf der Bühne stehen hat. Das also durchaus Konzerte sind, die nun so einfach nicht unter Militarismus zu fassen sind, wenn man mal davon absieht, dass eben die Musiker in Bundeswehruniformen auftreten und natürlich mit State-of-the-Art-Technik ausgerüstet sind, mit jeder Menge Videotechnik, die dann eben das Geschehen auf der Bühne nochmal auf großen Videoleinwänden vervielfältigt. Also zuletzt zu sehen war das in Marburg vor einigen Wochen, Ende des Sommers, als die Big Band der Bundeswehr eben hier auch in Marburg Station gemacht hat. Offensichtlich also der Versuch, mit einem sehr unmilitärischen, mit einem lockeren Auftreten die Präsenz der Bundeswehr im öffentlichen Raum zu verankern und auch nicht mehr kritisierbar zu machen. Es ist tatsächlich praktisch nicht möglich, in diesem Raum, auf dem Marburger Marktplatz zum Beispiel, auf dem die Big Band der Bundeswehr spielt, in diesem Raum, in dem die Bundeswehr präsent ist, in dem sie der Hausherr ist gewissermaßen, in dem es um die Bundeswehr geht, in dem sie die Initiative hat, in diesem Raum ist es nicht möglich, die Rolle der Bundeswehr irgendwie zu diskutieren. Das steht einfach nicht zur Debatte. Es geht dort um Musik, es geht um Jazz, es geht dann noch um den guten Zweck, der dran gehängt wird, indem dort eine Kollekte zugunsten irgendeiner Kinderkrebsstation eines Krankenhauses gesammelt wird. Also ein Militarismus, der auf zivile Art und Weise daherkommt, die Rolle des Militärs in seinen Inszenierungen nicht mehr hinterfragbar, nicht mehr diskutierbar macht und sich eben sehr deutlich und auch bewusst von einem zackigen klassischen preußischen Militarismus abhebt.
Hier ist Pazifismus, das antimilitaristische Magazin bei Radio Quer. Es geht weiter mit Christian Axnicks Bericht von der Tagung zum alltäglichen Militarismus, Banal Militarism.
Interessant war es dann wieder zu sehen, dass gleich als in dieser Arbeitsgruppe dieses Beispiel erwähnt wurde, die Gegenfrage kam, was denn nun eigentlich so schlimm an musizierenden Soldaten sei. Jede freiwillige Feuerwehr würde auf dem Dorf doch genau das Gleiche machen. Das scheint mir schon sehr in die Richtung zu gehen, wie gesagt, was Rüdiger eben in seinem Beitrag angemerkt hat, dass diese Unterscheidung überhaupt nicht mehr bewusst ist, dass es da nicht mehr um Inhalte geht und dass offensichtlich auch in soziologischen Seminaren die Rolle des Militärs als des Ausführenden des staatlichen Gewaltmonopols nicht mehr so richtig präsent ist, denn das staatliche Gewaltmonopol ist etwas, für das die Feuerwehr normalerweise weder ausgebildet noch ausgerüstet ist.
Ich habe leider den Kongress nicht verfolgen können, kenne also auch die Debatten in dieser Arbeitsgruppe nicht. Nur bei dem Beispiel, was du mir jetzt da genannt hast mit den Studentenvereinigungen der 20er Jahre, fällt mir natürlich ein anderes Thema an der Stelle zuerst ein, und das wären halt eben Kriegervereine. Nun hat, ich glaube, ein Herr Rohrkrämer mal ein Standardwerk über die Kriegervereine, ich bin nicht ganz sicher, der 20er Jahre, jedenfalls der Nuller- und 10er Jahre geschrieben, mit dem ja auch bezeichneten Untertitel Der Militarismus der kleinen Leute. Nun haben diese Kriegervereine sicherlich auch eine doppelte Ausprägung insofern, als dass sie zweifellos das, was du eben den herkömmlichen Militarismus genannt hast, halt repräsentieren. Wir kennen das ja noch selber hier, wenn irgendein Kriegerverein, früher war das leider in Marburg so, auch im Schülerpark eben ein Feldgottesdienst abzog, dann ist das eben kein banaler, sondern der übliche herkömmliche Militarismus gewesen. Andererseits hatten aber auch ausgerechnet diese Kriegervereine auch immer sehr, sehr banale Dimensionen, insofern, als dass zu 90% in diesen Kriegervereinigungen halt getrunken wurde, zum Beispiel gefeiert wurde, jenseits von allen herkömmlichen Militarismen. Es war sozusagen für viele auch ein Vorwand, einfach saufen zu gehen. Für viele war es eben auch die Notwendigkeit, wenn sie nicht in die Gewerkschaften reingehen wollten, halt in den Kriegervereinen zu gehen, um irgendwie eine Sterbekasse zu haben. Und das wären ja jetzt Ausprägungen gerade von diesen Kriegervereinen, die halt wirklich eher so einem banalen Militarismus entsprechen würde. Also nur wenn repräsentiert wurde nach außen, war das eben diese herkömmliche Militarismusgeschichte. Insofern kann man da vielleicht schon etwas erstens differenzieren, zweitens sieht man vielleicht an dem Beispiel, dass es tatsächlich nicht ganz einfach ist, das auf den Punkt zu bringen.
Das ist zweifellos nicht einfach. Die Grenzen sind da auf jeden Fall fließend, und wo du gerade das Trinken in Kriegervereinen angesprochen hast, natürlich gibt es auch innerhalb der Feuerwehren traditionell durchaus militaristische Anteile, die dann sich je mehr oder weniger diesen Kriegervereinspraktiken annähern oder auch davon unterscheiden. Das sind natürlich auch alles so Alltagsmilitarismen, die es gibt, die jetzt auf der Tagung, also gerade Kriegervereine, nicht unbedingt eine Rolle spielten, wo es dann aber vielleicht doch nötig wäre und vielleicht auch möglich wäre, eine etwas genauere Abgrenzung zu diesen eben neuen Erscheinungsformen dieses, sagen wir mal, zivilen Militarismus, dieses zivilen, banalen Militarismus zu finden. Wenn man mal davon ausgeht, vielleicht nochmal in Rückgriff auf diese eben von mir erwähnte Arbeitsgruppe, als es um den Militarismus der Studenten in der Weimarer Republik ging, dort zunächst mal die nächstliegende Abgrenzung zu treffen, das war ein auch nach innen ausgesprochen aggressiver Militarismus, der sich eben gegen antimilitaristische Gruppen, pazifistische Agitatoren zu behaupten hatte, in einem sehr ungleichen Kräfteverhältnis in der Weimarer Republik und natürlich aus einer Position ziemlicher Überlegenheit, aber trotzdem gab es diese gesellschaftliche Kontroverse. Und ich denke, was noch ein Merkmal wäre, er bezog sich auf eine abgrenzbare Gruppe, der Krieger, der Soldat meinetwegen, als das gesellschaftliche Ideal, dem nachzustreben war, der gewissermaßen alles überdeckte. Aber eben nicht jeder konnte das werden. Jeder konnte sich vielleicht bemühen, das zu werden. Jeder konnte diesem Ideal nachstreben. Aber es war eben eine doch, denke ich, relativ deutlich abgegrenzte Gruppe, die Waffenträger der Nation, wie immer man das nennen wollte, der Soldat als Ideal, was aber eben nicht jeder war. Und da scheint mir ein deutlicher Unterschied zu dem neuen banalen Militarismus zu liegen. Er vermischt eben zivile und militärische Formen. Das ist nicht mehr so sehr die abgegrenzte Gruppe, das ist auch nicht mehr der Heroismus dieses soldatischen Idealtypus, sondern der Soldat ist ein Beruf wie jeder andere, ein Job wie jeder andere, der bitteschön professionell erledigt wird. Und ansonsten kann man das ganz locker angehen. Das zog sich dann auch in einigen Vorträgen dieser Konferenz durch die Mediengesellschaft, die medienmäßige Vermittlung dieses Militarismus zum Gegenstand hatten, die eben auf die Macht der Bilder abgehoben haben und darauf abgehoben haben, wie Soldaten in diesen Bildern präsentiert werden. Eben nicht mehr zackig preußisch, sondern ganz locker vor ihrem Kriegsgerät fläzend und diese Arbeit als einen Job wie jeden anderen tuend, aber eben mit hohen Ansprüchen an die Professionalität. Wobei es dann eben auch deutlich wurde, es ja dann in der Bundesrepublik vielleicht auch nochmal an der Diskussion um Frauen ins Militär darum ging, dass diese Gruppe der Soldaten, dieser Beruf eigentlich jedem und jeder offen steht, also dieses heroische, kriegerische Ideal geschleift wird in und ausgetauscht wird gegen eben diese Vorstellung, Soldat sei ein Beruf wie jeder andere, der professionell, aber locker zu erledigen ist und der damit auch in potenziell jeden Bereich des zivilen Lebens oder, wenn man denn diesen Ausdruck unbedingt auch mal anbringen will, der Zivilgesellschaft eindringt und gewissermaßen kontaminiert.
Ihr seid immer noch bei Pazifismus, dem antimilitaristischen Radiomagazin von Radio Quer. Hier der letzte Teil des Berichts über die Tagung Banal Militarism an der Universität in Marburg.
Insofern konnte und wollte wohl auch diese Konferenz gar nichts anderes sein als ein Anfang auch der ja mehr oder weniger fachwissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Thema. Zu hoffen wäre natürlich auch der breiteren öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ein Anfang insofern, als es dann auch nicht unbedingt genug Raum gab, allein zeitlich wäre es dann schwierig geworden, alles das zu diskutieren, was auf dieser Konferenz vorgestellt wurde und zu diskutieren gewesen wäre, zum Beispiel einen Vortrag dann über militärische Rituale, in der dann der Referent noch einmal recht methodisch daran ging, die gegenwärtigen militärischen Rituale vom großen Zapfenstreich von Gelöbnissen, Staatsbegräbnissen, Kranzniederlegungen durchzugehen und auf ihren Symbolgehalt und politischen Gehalt abzuklopfen. Da wäre es dann für die Zukunft nochmal eine Aufgabe zu diskutieren, inwieweit sich denn nun diese Rituale, die ja zweifellos noch stärker aus diesem klassischen Militarismus herkommen, wandeln oder inwieweit sie ganz aufgegeben werden im Tausch eben gegen die Form eines alltäglichen Militarismus, der eben ja ein eher zivil daherkommt, so ein ja ziviler Militarismus, der dann möglicherweise die Funktionen, auch die gemeinschaftsstiftenden Funktionen dieses klassischen Militarismus übernehmen könnte. Oder eben inwieweit er das übernehmen könnte, wäre dann die Frage, die auch in der Zukunft noch weiter zu diskutieren wäre.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, weil es ja doch ein recht spannendes Thema ist, wurde während der Konferenz mal gesagt, ob und wann denn die einzelnen Beiträge publiziert werden, oder?
Ich war jetzt nicht die ganze Konferenz über anwesend, kann sein, dass es zum Schluss nochmal irgendwann gesagt wurde. Es gibt auf jeden Fall die Absicht, das zu publizieren, aber ein konkretes Datum wurde meines Wissens nicht genannt.
Ja, soweit Christian Axnick von der DFGVK Marburg zu der Tagung über den alltäglichen Militarismus. Falls es zu der geplanten Publikation etwas Neues gibt, werden wir selbstverständlich davon berichten. Aktuelle Neuigkeiten finden sich übrigens auch zu jeder Tages- und Nachtzeit auf der ständig aktualisierten Website der DFGVK Mainz unter www.dfg-vk-mainz.de. Am Schluss in den Terminen wird auch nochmal darauf hingewiesen. Kriegsdienstverweigerung in der Türkei ist keine einfache Angelegenheit. Es gibt kein offizielles Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Viele junge Männer aus der Türkei fliehen deshalb vor dem Kriegsdienstzwang in andere Länder wie die Bundesrepublik Deutschland. Es ist daher von großer Bedeutung für die weltweite Verweigerungsbewegung, diesen Leuten hier Hilfe und Beratung zukommen zu lassen. Der in der Nähe von Gießen lebende türkische Friedensaktivist Senettin Er hat hier eine schmerzliche Lücke gefüllt. Er ist der neue bundesweit zuständige Berater für Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei. Unsere Kollegen vom Marburger pazifistischen Radiomagazin Kalaschnikow sprachen mit ihm.
Herr Nettin, ich hatte euch eben schon angekündigt als einen Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei, zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland. Und es sollte jetzt gehen in unserem Gespräch um eben die Situation und die Probleme von Kriegsdienstverweigerern aus der Türkei in Deutschland. Wie ist eigentlich deine Situation zurzeit? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, den Kriegsdienst in der türkischen Armee zu verweigern?
Also ich habe hier meine Kriegsdienstverweigerung hier in Deutschland 98 im Kassel gemacht.
Mhm. Im Rahmen einer öffentlichen Aktion?
Im Rahmen einer öffentlichen Aktion in den Kassel, genau.
Mhm. Wie bist du auf diese Aktion gestoßen oder wie hast du davon erfahren, dass es da Initiativen und Arbeit zu dem Thema gibt?
Also meine Erfahrung ist, ich habe mit dem verschiedenen deutschen Freund eine Kontaktung gehabt und damals, dass der einen Aziz Koçkin hatte das weiter mit unseren die Kriegsdienstverweigerung ist schon zu tun zu haben und von daher seit Jahren, also 15 Jahre ein Krieg in unserer Heimat und so weiter und ich denke, dass das Krieg ist keine Lösung für Frieden ist.
Seitdem hast du dich dann in diesem Themenbereich Kriegsdienstverweigerung unter türkischen Staatsbürgern engagiert. Was sind denn aktuell die Planungen? Plant ihr, du bist in Gießen, irgendwelche weiteren Aktivitäten oder Aktionen?
Also wir haben jetzt vor, dass wir in Gießen eine Aktion vorbereiten. Und das wäre halt nächste Zeit, ist noch nicht richtig geplant, aber ich denke und ich hoffe, dass wir von der anderen Gruppe und Friedengruppe unterstützen und dann eine Monate später wir denken und hoffen, dass wir diese Aktion klarzukommen in Gießen.
Was soll das Ziel so einer Aktion sein?
Also Aktion, alles, dass die in der Krieg in Irak und die Operation in unserem Land, in Heimat und der Palästinenser Krieg in der Zeit ist.
Da schlagt ihr also einen etwas größeren thematischen Bogen. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu den türkischen Kriegsdienstverweigerern. Mhm. Wie ist deren Situation in Deutschland? Können die, wenn die den Kriegsdienst in der türkischen Armee verweigern, auf Asyl oder Duldung in der Bundesrepublik rechnen?
Also im Moment ist sehr schwierig geworden, gerade in der Hessen. Wir haben so viele Kriegsdienstverweigerungen hier in der Hessen und die haben immer noch mit der Abschiebung drohen. Und seit jahrelang, die kämpfen halt drüber.
Vor einiger Zeit gab es auch ein Treffen in Hannover mit einigen Leuten, die sich in dem Arbeitsbereich engagieren, nachdem es ja einige Schwierigkeiten gegeben hatte, eine Beratungsstelle weiterzuführen, die ein aktiver Alper aus Berlin bis dahin gemacht hatte. Habt ihr auf diesem Treffen in Hannover irgendwas verabredet, wie diese Arbeit weitergehen soll?
Also wie diese Arbeit weitergehen, wir haben das jetzt fest eingestellt und dass ich halt diese Beratungsstelle, dass ich halt weiterzumachen und dass diejenige halt in den aus in der Türkei kommt und in der Türkei wird in den Kriegsdienstverweigerung zum Verweigern und gegen Kriegszeit und so weiter und dass wir haben halt die öffentliche Informationen und Beratung, das ist dann halt weiterzumachen. Und wir haben das geschieden. Und ich hoffe, dass der halt nächste Zeit, ich werde halt den Leute und jenige halt der Kriegsdienstverweigerung, werde es dann halt weiter zum Beraten.
Mhm. Ein Kontakt über diese Beratungsstelle wäre wahrscheinlich am leichtesten aufzunehmen. Zunächst mal über die DFGVK in Frankfurt, nehme ich an. Mhm. Und auf die Art und Weise wären dann auch Interessenten oder Betroffene an Leute zu vermitteln, die Ihnen da mit Rat zur Seite stehen können.
Ja.
Okay, Zeynep, so weit dann erstmal. Ich denke, wir werden dann noch ein bisschen in der Zukunft was weiteres davon hören, wenn ihr konkretere Planungen für die Aktivitäten in Gießen dann fertig habt.
Dankeschön.
Okay, soweit erstmal. Danke. Ja.
Tschüss.
Friederikes Widersprüche. Politische Randbemerkungen zu aktuellen Themen. Gesprochen von Ursula Löw und Klaus Hecker.
Friederike, wer soll das verstehen? Vor der Wahl in Amerika haben doch fast alle Zeitungen von vielen Möglichkeiten des Mogelns geschrieben. Und jetzt soll der Bush haushoch gewonnen haben?
Das ist es ja wohl gerade, dass er so hoch gewonnen hat. Da ist es doch unwahrscheinlich, dass Mogeleien das Endergebnis beeinflusst haben.
Friederike, das ist doch naiv. Wenn in dieser Wahl gemogelt wurde, dann geht es doch nicht um ein paar hundert Stimmen. Dann wurde doch gleich richtig gemogelt.
Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Es könnte eine Mogelei in großem Stil sein. Mir ist auch schon aufgefallen, dass gerade in Florida die Wahl sehr zugunsten von Bush ausgefallen ist. Ganz im Gegensatz zur letzten Wahl.
Ja, und dort hatten sie wohl die elektronischen Wahlmaschinen, die, nach unseren Zeitungen, besonders leicht über das Internet zu beeinflussen sind.
Die republikanische Regierung des Staates Florida als Hacker, um die Ergebnisse in den Wahlmaschinen zu ändern?
Wahlbenachrichtigungen sind in Florida auch verloren gegangen, stand in der Zeitung. Allerdings war da mal die Rede von 58.000, später von 12.000 verlorenen Wahlscheinen.
Dass auch manche Leute doppelt abgestimmt haben, wurde auch gemeldet. Aber anscheinend hat das alles keinen Einfluss auf das Ergebnis gehabt.
Da war aber noch was. Ist mir besonders aufgefallen. Mit dem Bin Laden-Video ist auch manches unklar.
Du meinst das Video, in dem Bin Laden den Amerikanern einen neuen Terrorangriff ankündigt?
Das schreibt die eine Zeitung. Die andere sagt was ganz anderes.
Vielleicht sind es ja zwei Videos, von denen eines gefälscht ist.
Kann sein. Ich lese dir mal aus einem sehr ausführlichen Bericht über das Video einen kurzen Ausschnitt vor. Also, Bin Laden sagt, wir bekämpften euch, weil wir freiheitsliebend sind und die Freiheit für unsere Nationen wiederhaben wollen. Weil ihr unsere Sicherheit untergrabt, untergraben wir die eure. Und weiter sagt Bin Laden, dass als 1982 die US-Marine den Einmarsch Israels in den Libanon stützte, er die zerstörten Hochhäuser gesehen habe und ihm der Gedanke gekommen sei, die Unterdrücker auf die gleiche Weise zu bestrafen.
Und keine Drohung gegen Amerika?
Er hat gesagt, die Gründe für eine Wiederholung der Geschehnisse vom 11. September bestehen immer noch.
Die andere Version, wo den USA ein neuer Terroranschlag angedroht wird, hat sicher Bush in seinem Wahlkampf geholfen. Auch ein Teil der christlichen Kirchen hat Bush geholfen.
Aber die Kirchen haben doch erklärt, Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit.
Leider sind Krieg und Frieden bei diesen Kirchen kein Thema. Vielmehr Abtreibung und Homo-Ehe.
Das sind wohl auch die Hauptsorgen von Bush.
Auch die Wahlwarteschlangen haben ihm geholfen.
Was für eine Schlange? Eine giftige?
Quatsch, Anton. Die Wahlwarteschlange. Die Warteschlange vor den Wahllokalen. Die Wähler mussten sich anstellen und zum Teil sogar 4 Stunden warten.
Na und?
Die Wahl fand an einem Dienstag statt. Da mussten viele Leute arbeiten, die nach Stunden bezahlt werden. Und die Wähler der Demokraten gehören im Allgemeinen zu den weniger begüterten Gruppen der Bevölkerung.
Und die haben sowieso Geld knapp. Da können sie sich das nicht leisten.
Ja, und außerdem müssen sie eventuell fürchten, dass sie entlassen und damit arbeitslos werden, wenn sie wegen der Wahl fehlen. Überall gab es zu wenig Wahllokale.
Als Ergebnis würden die Republikaner Stimmen gewinnen und die Demokraten Stimmen verlieren.
Richtig, aber vielleicht wollten die Demokraten ja gar nicht die Wahl gewinnen.
Friederike, das ist doch Unsinn.
So, denk mal nach. Bush hat den Karren doch in den Dreck gefahren. Hier, zur Lage im Irak. Ein schneller Rückzug der US-Soldaten befördert den Bürgerkrieg. Eine lange Besatzung den Terrorismus. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Ausweg mehr.
Und Kerry hätte auch nicht viel anderes machen können. Ist die Situation erst einmal verfahren, dann ist es sehr schwierig, daraus einigermaßen gut herauszukommen.
Dazu kommt das riesige Haushaltsdefizit von 350 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2004. Mehr als 1000 US-Dollar pro amerikanischen Bürger. Wirklich helfen können nur Steuererhöhungen. Das ist auch nicht gerade beliebt.
Weißt du, Friederike, ich habe mich auch gewundert, dass Kerry so früh aufgegeben hat.
Und die Zeitungen schreiben, dass bei der nächsten Wahl Hillary Clinton eine gute Chance hätte.
Eine Frau? Na, bei uns kann ich mir das gar nicht vorstellen.
Schließlich ist in Amerika jetzt sogar eine schwarze Außenministerin geworden.
Ja, Reis, das kann ich mir merken, aber den Vornamen nicht.
Sie heißt Condoleezza. Ihre Mutter war Klavierlehrerin und hat eine Angabe für ein Musikstück etwas verfremdet zu ihrem Vornamen gemacht. Condoleezza bedeutet mit Süße gespielt.
Die Condo hatte gerade ihren 50. Geburtstag.
Ja, sie ist schon alles Mögliche gewesen. Sie wollte ursprünglich Pianistin werden, aber schwenkte bald in die Politik um, lernte Russisch und wurde Expertin für die Sowjetunion. Sie war auch schon so eine Art Vizepräsidentin der Stanford-Universität.
Und jetzt ist sie Außenministerin und bestimmt das Schicksal von Millionen Menschen mit.
Hillary Clinton wäre mir als Außenministerin lieber. Aber bei dieser Wahl stand das ja überhaupt nicht zur Debatte.
In der Ukraine war ja auch Wahl, aber die ist anscheinend manipuliert worden.
Ja, es sieht sehr danach aus. Der pro-westliche Kandidat behauptet es jedenfalls.
Das ist der Gutschenko oder so ähnlich.
Jutschenko heißt der. Der andere Kandidat ist pro-russisch. Es ist der derzeitige Ministerpräsident Janukowitsch, der angeblich die Wahl gewonnen hat.
Putin hat dem so und so Witsch auch gleich gratuliert.
Und der Westen sagt, manipuliert.
Wäre das umgekehrt, würde bei uns lange nicht so viel Aufregung in den Medien und bei der Regierung sein. Wenn also der Wahlausschuss den westfreundlichen Kandidaten, den Co., zum Sieger erklärt hätte und der Witsch das Ergebnis der Wahl anzweifeln würde?
Ich weiß nicht, du kannst recht haben. Wahrscheinlich würden die Medien und die Regierungen völlig anders reden.
Das scheint ein Kennzeichen der Demokratie zu sein, zumindest auf der internationalen Ebene. Richtig ist, was wir uns wünschen.
Anton, da siehst du aber zu schwarz. Im Allgemeinen wird die Demokratie bei uns sehr ernst genommen.
So, und wie ist das dann mit der Reform des Sicherheitsrats?
Da sind sich die Völker eben noch nicht einig.
Aber sie sind sich einig, dass die, die jetzt kein Vetorecht haben, es auch in Zukunft nicht bekommen werden.
Da hast du leider recht.
Und ist das demokratisch, dass zurzeit 5 Länder mit Vetorecht praktisch die Macht über den Sicherheitsrat und damit über Krieg und Frieden haben?
Nein, das ist nicht demokratisch.
Dann wäre das doch ganz egal, ob wir ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat werden. Vetorecht bekommen wir sowieso nicht.
Es gibt aber unserem Land mehr Prestige.
Prestige, Prestige. Was wir brauchen, ist Frieden und nicht Prestige.
Bush denkt da wohl anders drüber. Aber er hat in Washington gleich am Anfang größere Schwierigkeiten.
Ja, wie denn das? Der Senat wird doch auch von den Republikanern beherrscht. Da muss doch Bush im Parlament alles durchbringen.
Jetzt hat er Schwierigkeiten mit seiner eigenen Partei. Es geht um die Reform der Geheimdienste.
CIA und so.
Ja, praktisch um alle. Also auch um die, die vom Pentagon, also vom Militär, kontrolliert werden.
Militär. Da haben doch sicher die Geheimdienste keine große Bedeutung.
Hast du eine Ahnung? 80% der Kosten für Geheimdienste werden vom Pentagon kontrolliert und damit auch die entsprechenden Aktivitäten.
Was wollen sie denn ändern?
Die Kommission, die die Ereignisse des 11. September untersucht hat, gab einen Verbesserungsvorschlag heraus. Mehr oder weniger sollten alle diese Dienste unter der Kontrolle eines nationalen Geheimdienstdirektors zusammengefasst werden, was Bush befürwortet.
Der müsste das Pentagon aber seine Macht in dieser Sache abgeben.
Deswegen würden einige republikanische Abgeordnete dagegen stimmen. Bush braucht dann die Stimmen der Demokraten.
Eigentlich gehört dieser ganze Unsinn abgeschafft.
Geheim war doch auch diese große US-Schweinerei in Vietnam, in My Lai. Der Mensch, der das damals aufdeckte, hat jetzt ein Buch über Abu Ghraib mit dem Titel Befehlskette geschrieben.
Abu Ghraib, das ist doch fast schon wieder vergessen.
Na, ich weiß nicht, zumindest bei uns nicht. Seit auch hier Rekruten folternahen Methoden ausgesetzt waren und dies ohne Widerspruch ausgeführt haben.
Soldaten sind eben...
Anton, du sollst nicht immer Tucholsky zitieren.
Das ist eben meine Meinung. Aber was steht denn in der Befehlskette?
Alle möglichen Gremien innerhalb des Militärs haben sich damit befasst, wie man Menschen unter Druck setzen kann, ohne dass das üblicherweise als Folter bezeichnet wird.
Auch wenn es nicht als Folter gilt, es ist doch nicht erlaubt, Menschen so unter Druck zu setzen.
Eine amerikanische Bürgerrechtsorganisation hat festgestellt, dass der Justizminister Eschkoff 3 Männer an die Spitze der Gefängnisverwaltung in Abu Ghraib gestellt hat, die alle 3 als Gefängniswärter in den USA wegen Misshandlungen und wegen Todesfällen angeklagt waren.
Sag mal, Friederike, der Einsatz von Militär im Inland ist doch nicht erlaubt.
Sie dürfen an sich in Notfällen wie Hochwasser und so Hilfe leisten, aber keine militärischen Einsätze.
Wieso darf dann das irakische Militär gegen die Menschen vorgehen, die dort Widerstand leisten?
Seit Einführung der Notstandsgesetze darf die Bundeswehr auch im Inland zur Abwehr einer drohenden Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingesetzt werden, zum Schutz von zivilen Objekten und zur Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständiger.
Und im Irak ist dann alles rechtens?
Dort werden Söldner eingesetzt für alle möglichen Aufgaben, damit sich die Streitkräfte auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können, nämlich kämpfen.
Der Franz sagt, das sei ein ganz großes Geschäft.
Ja, leider. Sogar unsere Freunde vom Halliburton-Konzern.
Wo Cheney mal Chef war.
Ja, die sind auch mit im Geschäft. Sie nennen sich auch Force Multiplier, also Kampfverstärker.
Eines Tages kann man Söldner mieten.
Private Firmen, die Krieg führen. Ich finde das eine Ungeheuerlichkeit. Sie sind doch keinem Parlament zur Rechenschaft verpflichtet.
Ich bin nicht mit normalem Militär und erst recht nicht mit Söldnern einverstanden.
Denn Militär gehört abgeschafft.
Termine, 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 Termine. Jeden Monat frisch bei Pazifismus, eine Sendung der Medieninitiative Radio Quer. 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 Die Termine finden Sie auch im Internet unter www.dfg-vk-mainz.de.
Zuerst möchte ich auf den Infostand der Friedensinitiative Wiesbaden hinweisen. Dieser findet jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Kirchgasse nähe Karstadt in Wiesbaden statt. Die DFGVK-Gruppe Mainz schreibt und verschickt Grußkarten an weltweit inhaftierte Kriegsdienstverweigerinnen und Menschen, die wegen ihrer Friedensaktivitäten gefangen gehalten werden. Für Speis und Trank ist gesorgt, ebenso für nette Leute und Musik. Dieses Treffen findet am 6.12., das ist ein Montag um 19.30 Uhr, zum letzten Mal in dem interkulturellen Zentrum IKUZ Rheinallee 3D statt. Danach müssen wir leider einen neuen Ort für unsere Gruppentreffen suchen. Am 4.12.2004, das ist ein Samstag, Um 10 Uhr im Umweltladen Wiesbaden, Luisenstraße 19, wird der Café Nassau-Affair eingeführt. Die Veranstaltung findet statt mit Peter Silbereisen, Klaus-Theo Gärtner, Heidemarie Witschurek-Zoll und Hildebrand Diehl. Nassau-Affair ist Partnerschaftscafé für Wiesbaden, Rheingau, Lahn und Taunus. Er ist bio- und transferzertifiziert. Am 7., 8. und 9. Dezember, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, um 20 Uhr wird in den Mainzer Kammerspielen Fort Malerkopf Park in Mainz das Theaterstück Dreck aufgeführt. Ein Monodram von Robert Schneider. 1991, noch bevor er mit seinem Roman Schlafes Bruder international bekannt wurde, schrieb Robert Schneider sein erstes Theaterstück als Reaktion auf den sogenannten Ersten Golfkrieg. Mit dem neuerlichen Angriff auf den Irak im letzten Jahr erlangte der eindringliche Monolog des Rosenverkäufers, den der Krieg aus seinem Land vertrieben hat und der sich nun in einer ihm fremden Welt wiederfindet, leider wieder besondere Brisanz. Am 9.12., das ist ein Donnerstag, findet um 19 Uhr im interkulturellen Zentrum Rheinallee 3D in Mainz die Veranstaltung Wasser im Globalisierungsprozess, ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Handeln von Frauen in der Globalisierung. Die Referentin ist Dr. Vatasala Aital. Die Frauenforscherin war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Frankfurt, Dozentin und Gutachterin bei der Internationalen Frauenuniversität in Hannover. Die Veranstalterin ist die Heinrich-Böll-Stiftung, RLP in Kooperation mit ELAN e.V. Am Freitag, dem 10.12. findet um 19.30 Uhr im News, das ist in der Christophstraße 13 in Mainz, neben dem Weltladen, die Veranstaltung Kolumbien – Frauen streiten für den Frieden statt. Die Veranstaltung findet anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte statt. Frauen in Kolumbien sind vielfacher Gewalt ausgesetzt. Der Gewalt eines bewaffneten Konfliktes, der Frauen sexueller Gewalt aussetzt und ihnen die Alleinverantwortung für Kinder und Familie auflastet, wenn ihre Männer ermordet oder verschleppt werden. Frauen werden aber auch Opfer von struktureller Gewalt. Aber die Frauen in Kolumbien sind nicht nur Opfer. Sie nehmen ihr Schicksal in ihre eigene Hand, kämpfen für soziale Gerechtigkeit, engagieren sich für Menschenrechte und Frieden. Die Referentin ist Bettina Reis von der Informationsstelle Lateinamerika Bonn. Am Montag, den 13.12. und am Montag, den 20.12. findet um 20 Uhr im Staatstheater Mainz im kleinen Haus Tritonplatz das Theaterstück Kidnapping statt. Dies ist ein Theaterstück über ein deutsch-israelisch-palästinensisches Dilemma. Wir empfehlen Ihnen weiter die Radiosendung Friede, Freiheit, Menschenrechte, die jeden ersten und dritten Mittwoch um 18 Uhr hier auf diesem Kanal stattfindet. Für Gerechtigkeit, Toleranz und Fairness. Die Stimme von unten nach oben. Diese Sendung Pazifissimus wird jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 16 Uhr gesendet und am zweiten Mittwoch um 16 Uhr wiederholt.
Wenn Sie weitere Termine wissen, schicken Sie eine E-Mail an admin@dfg-vk-mainz.de oder tragen Sie sie über unsere Homepage ein.
Das war's für heute mit Pazifismus bei Radio Quer. Die Sendung wird am 8. Dezember ebenfalls um 16 Uhr noch einmal wiederholt. Vielleicht sehen wir uns auch beim Grußkartenabend der DFGVK Mainz. Ansonsten tschüss, macht's gut. Wir wünschen euch ein paar schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
Pazifismus, das antimilitaristische Magazin der Medieninitiative Radio Quer.
Von der Wiesbadener und der Mainzer Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen und von der Friedensinitiative Mainz.
Thank you.